Hallöchen, ihr Lieben. In der heutigen Folge Ist so sprechen wir über das Thema Bauchfett und den Mythos, ob man ganz gezielt am Bauch abnehmen kann. In der Community-Frage gibt's Antworten darauf, was ihr in Phasen unternehmen könnt, in denen Sport mal nicht möglich ist. Und wie immer haben wir natürlich ein Highlight, eine Empfehlung der Woche für euch. Und dabei bekommt ihr Tipps, wie die Haut nach dem Abnehmen schnell wieder straffer wird. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Und bevor es so richtig ins Thema geht, direkt eine kleine Bitte an euch. Klickt bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr uns gerade hört, doch kurz auf die kleine Glocke und abonniert unseren Podcast. Damit tut ihr uns einen Gefallen, aber natürlich auch euch, denn ihr verpasst in Zukunft keine Folge mehr. So, jetzt aber zum Thema. Das Bauchfett und wie ich es am besten loswerde. Und Achim, da kann ich aus eigener Erfahrung ja sprechen, nämlich aus der Schwangerschaft. Du hast mich da ja in der Primetime ja erlebt, wo ich hier mit dem riesen Bauch saß. Also ich habe wirklich 19 Kilo zugenommen. Das ist natürlich ja auch vollkommen normal, ne? Und ja auch wichtig, Gewicht zuzulegen. Aber auch wenn der Schwangerschaftsbauch jetzt mittlerweile weg ist, bleibt leider auch oft einfach dieses Bauchfett und die Haut am Bauch zurück. So, das Stichwort ist da die sogenannte Fettschürze. Und auch viele Männer haben ja damit zu tun. Das ist ja dann der Bierbauch. Das ist
kein Babybauch.
Nein, das
muss man wirklich unterscheiden.
Ist das denn überall das gleiche Fett in der Körpermitte oder gibt es da Unterschiede?
Also, bevor ich die Frage beantworte, will ich nochmal kurz was zum besseren Verständnis von Fett sagen.
Gerne.
Das wird ja immer so, in der heutigen Zeit ist ja, Fett hat eigentlich einen schlechten Ruf. Dabei bedeutet Fett für uns Leben, beziehungsweise das Überleben. Sonst wären wir heute nicht hier, wenn wir nicht so gute Speichermechanismen hätten in Form von Körperfett. Fett ist ein komplexes Organ. Fettzellen sind nicht nur Energiespeicher, ja, also lästige, sondern hochintelligente und sehr mächtige Systeme, die mit dem Gehirn kommunizieren. Und es ist auch wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Körperfett stellt sozusagen sicher, dass wir unser Gehirn permanent mit Energie versorgen können. Selbst dann, wenn wir mal nichts zu futtern kriegen. Also das hat uns sichert uns die Zeit dazwischen. Unser Gehirn ist quasi braucht wahnsinnig viel Energie. Bei Babys, die ja durchaus mal speckig sind, das ist auch sehr wichtig. Das ist wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Und die brauchen 50% für die Entwicklung des Gehirns. Und also eine ordentliche Menge. In der Vergangenheit hatten Menschen, anders als heute, mit viel Fett große Vorteile. Heute wollen wir es ja in erster Linie loswerden. Das ist ja die häufigste Frage, die ich immer gestellt bekomme. Dabei ist es eigentlich komplett gegen unsere Natur. Also wir arbeiten da quasi gegen unsere Evolution. Unser Körper ist quasi perfekt gemacht dafür oder hat sich dahin entwickelt, die Energie in Form von Fett oder Körperfett zu speichern, um uns das Überleben zu sichern. Aber unser Körper kennt halt evolutionär vor allem Hungerphasen. Also die heutige permanente Lebensmittelverfügbarkeit oder ständige Versorgung. Also wir haben ja kaum einen Mangel. Ja, damit kann er einfach noch nicht so richtig umgehen und versucht einfach immer zu speichern, um uns vor der Notzeit zu schützen. Er hat quasi noch nicht berücksichtigt in diesem kurzen Zeitraum oder verankert, dass zu viel Fett ohne die Hungerperioden uns auch schaden und krank machen könnten. Und die Evolution macht sich auch bemerkbar, wo unser Körper die Fettspeicher, also die Energiedepots anlagert. Und damit wären wir jetzt bei deiner Frage. Fettpolster sind nämlich nicht gleich Fettpolster. Also Wissenschaftler der britischen Ernährungsgesellschaft zufolge sind Fettpolster auf den Hüften, die Frauen ja häufiger haben, weniger riskant als die Fettpolster in der Bauchregion, mit denen wir Männer ja oft zu kämpfen haben. Ne? Also
ja.
Der gefährlich am Apfel- oder Bierbauch, Männerbauch im Vergleich zur Birnenfigur ist, dass sich das Fett hier rund um die Organe ansammelt. Also es sitzt in Organnähe und dort hat das Gewebe eine höhere Stoffwechselaktivität als an anderen Körperstellen. Und das macht Bauchfett zu einem, ja, ich würde fast sagen, Brandbeschleuniger für viele Erkrankungen. Es gibt aber auch sogenannte Tofis, das heißt Thin from Outside, Fat from Inside. Das bedeutet, man sieht dünn aus, schlank aus, aber hat durch eine schlechte Ernährung, schlechten Lebensstil, meist isst man dann sehr zuckerhaltig oder viel Süßes, Bewegungsmangel, eben Fettansammlung um die inneren Organe. Man muss also nicht zwangsläufig offensichtlich übergewichtig sein, um ein erhöhtes Krankheitsrisiko zu haben. Es reicht ein schlechter Lebensstil für eine ungünstige beziehungsweise ungesunde Fettverteilung. Also kennt man ja oft, dass jemand ganz schlank ist, der hat aber jetzt nicht unbedingt, ist so stabil oder viel Muskulatur und die lagern oftmals in Organnähe auch an, die nennt man Tofis. Und durch die Stoffwechselaktivität eben dieses Bauchfetts werden schlechte Fettsäuren freigesetzt. Die fördern wiederum Entzündungen im Körper, Blutgefäße werden geschädigt und dadurch können langfristig eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt, also das metabolische Syndrom entstehen. Ein zusätzlicher Risikofaktor, das Bauchfett hemmt ein bestimmtes Hormon, das sogenannte Adiponektin, und das reguliert die Insulinausschüttung und dadurch ist das Potenzial, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, deutlich höher eben. Also Love Handles und Reiterhosen sind weit weniger schädlich, also rund um die Hüften, wo Frauen ja eher ansetzen, ist das Fett dagegen relativ sicher gelagert, belastet den Körper weit weniger. Fettpolster an den Stellen können sogar ein regelrechter Schutzwall sein, also ist ja auch eine Isolation. Bei Sumo-Ringern ist es beispielsweise so, dass das Fett unter der Haut und nicht in Organnähe sitzt. Also zumindest solange die hart trainieren, intensiv trainieren, aktiv sind. Dieses intensive Training sorgt trotz des Übergewichts für einen gesunden Stoffwechsel. Also aktive Sumo-Ringer haben allenfalls Probleme mit den Gelenken, aber halt nicht diese klassischen ernährungsbedingten Erkrankungen, wie man sie kriegt, wenn man adipös ist. Das liegt daran, dass sie sich halt wahnsinnig viel bewegen und intensiv trainieren, also meist mehrere Stunden, 6 bis 8 Stunden am Tag. Und auch da schüttet der Körper das Hormon Adiponektin aus. Und das sorgt dafür, dass das Fett in die idealen, unbedenklichen Speicherregionen beziehungsweise in die Depots geleitet wird, also nämlich unter die Haut und nicht in Organnähe. Aber wenn so ein Sumo-Ringer dann seine Karriere beendet, aufhört zu trainieren, dann kippt der Stoffwechsel ins Ungesunde und verlagert die Fettdepots um die Organe, dann wird's auch wieder ungesund, also ein Übergewicht ungesund. Okay. Also man sieht, dass es ganz entscheidend ist, dass wir uns einfach mehr bewegen, das hilft der Gesundheit und letzten Endes auch der Verteilung des Fetts.
Ja, ich habe ja schon angekündigt, dass es heute auch um einen ganz weit verbreiteten Mythos gehen soll. Die Behauptung, dass man Bauchfett ganz gezielt abnehmen kann, findet man ja immer wieder in Anleitungen. Ich meine, ich schlage ja auch ständig Zeitschriften auf, diese Übung machen, um einen flachen Bauch zu bekommen. Oder isst diese 3 Lebensmittel, dann hast du nie wieder Bauchfett, kennen wir doch alle. Ist an solchen Empfehlungen überhaupt irgendwas dran?
Na, ich höre das ja immer wieder so, Achim, Hilfe, mein Bauch muss weg, kenne ich auch, habe ja auch schon ausprobiert, so einen Sit-Up-Marathon hinter mich gebracht oder von so einem krassen Klappmesserkater, dass man kaum irgendwie mehr sitzen oder aufstehen kann. Aber danach hast du trotzdem noch einen Bauch, in praller Pracht sozusagen. Unsere Körperfettdepots können nämlich im Vergleich zu den Kohlenhydratspeichern, also beziehungsweise den Glykogenspeichern, die in der Muskulatur sitzen, nicht isoliert angezapft werden. Also beispielsweise bei den Glykogenspeichern, wenn ich jetzt nur die Beine bewege wie beim Radfahren, dann entleeren sich lokal die Glykogenspeicher und irgendwann habe ich einfach schlappe, müde Beine und komme den Berg nicht mehr hoch. Sobald die Glykogenspeicher geleert sind, das ist das Muskelbenzin. Bei den Fettspeichern ist das anders. Also auch wenn das gefährliche Bauchfett in der Tendenz schneller aufs Abnehmen anspricht und es kleine Studien gibt, also es gibt eine mit 16 Frauen, Uni Rom, und die hat gezeigt, dass wenn man gezielt trainiert, unterschiedliche Körperbereiche sich jeweils auf den Fettabbau der jeweiligen Körperregion auswirken können, ist in der Regel kein gezielter lokaler Fettabbau möglich und hängt eben von genetischen Faktoren ab. Mhm. Also das war jetzt auch nicht so wesentlich, dass man sagen kann, das bringt jetzt wirklich was, wenn man versucht, am Bauch abzunehmen mit Übung. Also ein gezielter Abbau von Problemzonen würde ich als Mythos bezeichnen. Alles, was da irgendwie drumherum kursiert und was als Werbeversprechen draußen rumgeistert, dem würde ich eher keinen Glauben schenken.
Ja, sehr gut. Ist ja auch Clickbait halt einfach, Aber Fettanlagerungen lassen sich also nicht gezielt abnehmen. Jetzt haben wir es auf jeden Fall alle gelernt. Aber die gute Nachricht ist dann ja doch, wer stetig abnimmt, verliert irgendwann auch die zusätzlichen Kilos am Bauch. So, Achim, welche Empfehlung gibst du denn Menschen, die dich fragen, wie sie am schnellsten auch am Bauch denn aber ihr Fett verlieren können? Also gib doch da vielleicht mal so einen Top, 3 deiner Tipps.
Ja, also quasi, dass man so macht wie unsere Vorfahren. Ganz wichtig ist mehr Bewegung, damit der Körper eben mehr von diesem Adiponektin produziert und das Fett in die unbedenklichen Regionen sozusagen verlagert, oder nicht in Organnähe ansammelt. Und um viszerales Fett zu verbrennen, wird allgemein empfohlen, dass man lange bei geringer Intensität sich bewegt oder trainiert, also die klassischen Ausdauereinheiten. Da gibt es den Dr. Leon Creaney, Der ist Sport- und Bewegungsmediziner am Ors Team Center in Manchester und der hat zum Beispiel empfohlen, dass man zum Beispiel eine Stunde läuft bei niedrigem Tempo. Also hier gilt eher quasi der Umfang und nicht die Intensität. Mhm. Und Gleiches gilt fürs Radfahren, Schwimmen eben auch bei konstanter Herzfrequenz, also eher im niedrigen Bereich. Gehen ist auch gut, also ein zügiges Gehen. Also im Prinzip, wie gesagt, wie in der Vergangenheit die Jäger und Sammler, wie wir das auch gemacht haben, dass man den Bewegungsumfang deutlich erhöht. Das ist das, was uns heute dick und krank macht, dass uns einfach die Bewegung fehlt.
Ja,
ne?
Ja.
Und der zweite Punkt ist, dass man versucht, Stress so schnell wie möglich zu reduzieren. Bei Stress ist es so, dass beispielsweise Cortisol ausgeschüttet wird und das fördert die Fetteinlagerung. Aber das Fett wird eben nicht irgendwo gespeichert, sondern mit Vorliebe eben in der Bauchregion, da wo es, ja, gerade dort, wo es eben A am meisten stört und B gesundheitlich eben am gefährlichsten ist. Ne? Also Stressvermeidung bedeutet gleichzeitig auch Bauchvermeidung. So kann man das vielleicht sagen.
Okay.
Deshalb sind Yoga oder Meditation effektive Bauchfettkiller. So,
cool.
Ne? Also
gut,
dass man versucht, einfach Cortisol zu reduzieren, Stress zu reduzieren. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man ausreichend und gut schläft. Ist wichtig für die Regulation verschiedener Hormone, die nur über Nacht gebildet werden. Deshalb also immer wieder die Empfehlung, dunkel zu schlafen und dass man versucht, die Schlafqualität eben zu erhöhen. Und dass Entspannung bzw. Stressreduktion und sanfte Sporteinheiten eben dieses viszerale Bauchfett gut und effektiv bekämpft. Gibt es auch eine Studie von der University Hongkong, und die haben gezeigt, dass Menschen mit einem großen Bauchumfang, die 3 Monate lang A, 3-mal pro Woche 1 Stunde lang Tai Chi praktiziert haben oder B, Ausdauer und Krafttraining und C, kein Training, dass sie da der Bauchumfang reduziert hat. Bei den ersten beiden Gruppen war der ähnlich. Erstaunlich, dass die langsamen Bewegungseinheiten, also beim Tai Chi, geholfen haben, das Bauchfett zu verringern. Also es bedeutet, dass doch diese ruhigen Bewegungen, Stressreduktion dazu führen, dass man eben quasi da dieses ungesunde Bauchfett, das, was in Organnähe sitzt, eben vernichtet.
Das finde ich, ist mal eine sehr positive und gute Nachricht, weil ich immer dachte, ich muss immer schön zum High-Intensive-Training oder zu diesen Power-Dingern, aber dabei kann ich auch mal ein bisschen Tai Chi oder Pilates oder so machen. Schön, finde ich gut. Frage zu dem Thema Bauchfett gibt es ja jede Menge, haben wir ja jetzt schon mitbekommen, aber weil zum Abnehmen dann ja auch Sport gehört, habe ich dazu passend auch eine Community-Frage rausgesucht.
Die Frage der Woche.
Jeannie fragt nämlich, mir steht eine Operation am Fuß bevor. Danach werde ich einige Wochen keinen Sport machen dürfen. Ich habe mir mit regelmäßigem Training auch eiserne Disziplin bei der Ernährung, eine sportliche Figur erarbeitet. Nun ist aber meine Sorge, dass ich in der Zeit der Immobilisierung Muskelmasse verliere und Fett zunehme. Wie kann ich dem mit der Ernährung entgegenwirken?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das Thema hatte ich gerade mit meinem Vater, der hat Anfang des Jahres ein neues Knie bekommen. Und das Schlechteste, was man dann machen kann und was auch er immer wieder tut, obwohl ich es ihm predige, ist es, wenn man dann zu wenig isst oder gar nichts isst oder gar fastet. Also wenn man jetzt so eine Fastenperiode einlegt, weil man denkt, naja Gott, ich will jetzt auch nicht zunehmen unbedingt, dann verbraucht der Körper recht viel vom körpereigenen Protein. Also es können bis zu 75 Gramm pro Tag sein. Das ist eine unglaublich hohe Menge. Wenn man also hungert, ja, so kann man das sagen. Und ja, damit er quasi längere Perioden überstehen und Fastenperioden überleben kann, verbraucht er eben oder macht er quasi einen Raubbau an der eigenen Muskulatur. So, und das pendelt sich dann zwar irgendwann ein, aber der Muskelverlust ist relativ hoch. Mhm. Deshalb ist es ganz wichtig und wie man den Muskelabbau entgegenwirken kann, ist, wenn man sich proteinreich ernährt, also quasi so ein proteinmodifiziertes Fasten macht. Gibt es eine ganz interessante Studie zu, und zwar haben die über eine gleiche Zeiteinheit 4 Wochen, die eine Probandengruppe hat gar nichts gegessen, die andere Probandengruppe hat proteinmodifiziert gefastet. Der Gewichtsverlust in Summe war durchschnittlich gleich, also zwischen 11 und 14 Kilogramm. Aber die Gruppe, die proteinmodifiziert gefastet hat, die hat die Muskulatur weitgehend behalten und quasi von diesen 11 bis 14 Kilogramm war ein Großteil Körperfett. Und die Gruppe, die gar nichts gegessen hat, die hat einen Großteil der Muskulatur verloren von diesem Gewichtsanteil und nur einen sehr geringen Fettanteil. Das bedeutet, wenn man sich eigentlich proteinreich ernährt, Es gibt auch sogenannte Formula-Shakes, die gibt es in jedem Supermarkt, muss man mal drauf achten. Also steht, das ist ein Diät-Shake oder ein klassischer Diät-Shake, und wenn da Diät draufsteht, dann ist das quasi eine bilanzierte Kost, also ist sehr eiweißreich, da steckt alles drin, was man braucht, um die Muskulatur auch zu erhalten und dass man, wenn man was abnimmt, dann überwiegend Körperfett abbaut. Das ist ganz wichtig. Also, um die Frage kurz und knapp zu beantworten, ja, es geht, man muss nur darauf achten, dass man sich gut proteinreich, eiweißreich ernährt, und ich würde immer empfehlen, dass man auch verschiedene Proteinquellen miteinander kombiniert, dass man eine hohe Eiweißwertigkeit hat, also Hülsenfrüchte mit Ei beispielsweise oder Käsebrot, Vollkornbrot, auch da hat man eine hohe Wertigkeit, um quasi die eigene Muskulatur zu schützen, und dann kommst du auch, glaube ich, ganz gut über die Zeit.
Sehr gut, das war doch ein super Tipp. Das schaffst du, wir glauben an dich. Und zum Ende gibt's noch eine Empfehlung der Woche, und die kommt heute mal von mir.
Gut.
Ja, und zwar Massagen. Es geht um Massagen. Mhm. Ja, tägliche Massagen können nämlich die Haut am Bauch nach einem Gewichtsverlust wieder straffen. War ich auch total baff. Da ist wohl besonders gut die Zupfmassage. Ich habe mich mal schlau gemacht. Einfach so ein bisschen Massageöl auf die Stellen, die gestrafft werden sollen, raufmachen. Und dann nehmt ihr immer so ein kleines bisschen Haut zwischen die Finger und zieht. Aha. Ja, oder dreht die Haut so ein bisschen nach oben. Aber bitte natürlich nicht zu doll, also sollte euch jetzt nicht wehtun.
Mal ausprobieren bei mir.
Können wir gegenseitig bei uns machen. Ja, und das stimuliert dann die massierten Stellen, regt die Durchblutung an und sorgt dafür, dass sich die Haut wieder etwas besser strafft. Und ich muss sagen, seit ich das gelesen habe, mache ich das jetzt. Ich liebe ja sowieso Wellnessmassagen, alles, was drumherum zu tun hat. Und mache mir ein Räucherstäbchen an, mache es mir richtig nett und mache so ein bisschen Wellness zu Hause.
Aha, okay.
Schön, ne?
Ja.
Also, so viel zum Thema Bauchfett. Ich glaube, da haben wir jetzt den Mythos ganz gut aufräumen können, oder?
Ja, ich hoffe. Ich hoffe.
Ich hoffe auch.
Ihr müsst uns das sagen. Ihr könnt uns ja jederzeit schreiben.
Unbedingt. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ich fasse aber noch mal ganz kurz die Folge zusammen. Das Wichtigste zuerst: Man kann leider nicht gezielt am Bauch abnehmen. Der beste Weg, dem Bauchfett aus dem Weg zu gehen, ist natürlich, ja, es von vornherein gar nicht entstehen zu lassen. Aber wenn es mal da ist, gibt es ein paar Tipps. Und zwar Stress vermeiden, gut schlafen und lange, lockere Trainings. So lässt sich das viszerale Fett, also das Fett um die inneren Organe, am besten reduzieren. Und das war's auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir sagen bis nächste Woche, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.